Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
Deutschland vor allem ist immer so ein bisschen dieses Mindset, das ist neu. Nee, das gucke ich mir erstmal an, das ist nichts für mich. Und wenn man aus dem Amerikanischen kommt, das ist neu, ach cool, zeig mal, was hast du denn da?
Wir sind also keine disruptive Gesellschaft. Wir denken nicht so sehr First Principle, sondern wir versuchen Dinge, die bereits da sind, noch besser zu machen.
Mit KI wirklich hinzugehen und diese repetitiven Vorgänge zu machen, das ist was, was wirklich, wirklich wichtig ist und noch viel wichtiger sein wird. Ultimativ will man sich das Leben vereinfachen und effizienter gestalten und mehr Geld verdienen im Unternehmen.
Mein heutiger Gast bei Copper Insights ist Benedikt Beerheider, Senior Enterprise Account Executive bei Metals Hub. Herzlich willkommen, Benedikt.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Erklär uns doch mal erstens, was ist Metals Hub? Und zweitens, erzähl uns ein bisschen über dich, über deinen Werdegang.
Gerne. Ich würde das chronologisch rückwärts angehen, weil es einfach mehr Sinn macht so herum. Ich selbst bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, bin aber auch viel Zeit in Österreich gewesen und mein Uropa war bereits Geologe. Und das ist auch das, was ich studiert habe, hat halt mein Leben lang immer eine Beziehung zu den Bergen, zu den Rohstoffen, fand das eine sehr, sehr spannende Industrie und habe als Geologe auch gearbeitet während meines Masters, den ich in Aachen gemacht hatte, beziehungsweise dann auch in Südafrika beim seltenen Erdbergbau, was halt super spannend war, unter Tage zu arbeiten, fand ich halt richtig klasse und bin dann dank den Supercycles, die es nun mal gibt im Rohstoffbereich, in den Softwarevertrieb reingekommen. Und das ist das, wo ich jetzt die letzten Jahre unterwegs war. Habe bei Salesforce sehr viel gelernt, habe ein IPO mitgemacht bei Datadog, was ein IT-Monitoring-Tool ist und immer sehr viel in diesen kleinen, sehr dynamischen Unternehmen gearbeitet danach und bin dann letzten Endes zu Metals Hub gekommen, wo für mich zwei Welten zusammenkommen. Das heißt, die letzten 10 Jahre, die ich halt im Vertrieb gearbeitet habe, plus natürlich dann auch meine Familiengeschichte dazu, beziehungsweise mein Geologiestudium kommt endlich mal in Anwendung mit dabei. Wenn mir jetzt hier einer etwas von Rohstoffen, Mineralen oder halt auch chemischen Elementen erzählt, dann ist das halt was gewesen, was für mich ein vertrautes Gebiet gewesen ist. Und da freue ich mich halt sehr drüber. Was Metals Hub konkret macht, wir digitalisieren den Handel von Rohstoffen. Klingt erstmal weit gefächert, ist aber eigentlich sehr, sehr schön, weil dann in der Industrie eine sehr konservative Industrie vorherrscht und halt sehr viel Potenzial besteht, viel zu erleichtern und halt auch weitere Effizienzgewinne zu steigern.
Jetzt hast du gesagt, du hast quasi den Bergbau und die Metallindustrie im Blut, deiner DNA und bist jetzt dabei, eine Branche zu digitalisieren. Das hast du gerade auch schon angesprochen, die sehr, sehr konservativ ist und sich sehr, sehr langsam bewegt in vielen Bereichen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber das Geschäftsmodell ein bisschen anders. Es ist keine elektronische Handelsplattform, wie sie in den letzten Jahren doch auch öfter mal aus dem Boden geschossen ist, sondern ihr konzentriert euch mehr auf die Prozesse, die innerhalb der oder die zwischen den Unternehmen stattfinden. Kannst du da mal ein bisschen erklären, wo so der Unterschied liegt und wie das genau aussieht bei euch?
Gerne. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir haben halt auch vor 7 Jahren angefangen als Handelsplattform. Das ist auch was, was so als Ruf ein bisschen mitgeschwungen ist über die Jahre hinweg, dass man halt wirklich wie so ein eBay für Metalle quasi erzeugt hat. Hat aber sehr, sehr wenig Mehrwert, weil sobald beide Parteien sich kennenlernen, also Zulieferer und Abnehmer, dann ist der Mehrwert, den wir bieten können, würde halt gegen Null gehen. Und was wir jetzt machen, das ist eine ganz spannende Ecke. Und zwar haben wir angefangen mit dem Einkauf von Rohstoffen, wo es halt dann wirklich dahin geht, diese gesamte Komplexität zu beherrschen, dass man halt datengetriebene Entscheidungen treffen kann. Das heißt, wenn du überlegst, du hast ganz einfach unterschiedliche chemische Spezifikationen. Du hast unterschiedliche Incoterms, Payment Terms und so weiter. Das muss alles normalisiert werden und dann entsprechend das bestmögliche Angebot auswählen zu können. Und da kommt halt relativ viel Komplexität mit. Wir haben dabei Stahlbereich begonnen. Die ersten Kunden, die wir hatten, waren große Stahlunternehmen und auch Gießereien. Und von da aus ist es weitergegangen, halt auch in den Vertrieb von Rohstoffen herein, wo zum Beispiel die in der Kupferindustrie wahrscheinlich ein bisschen bekannter sein werden, auch nochmal Anglo American beispielsweise, die dazugekommen sind und halt auch ihr Material über Metals Hub verkaufen. Einfach daher, dass man den besten Netback herausfinden möchte. Dass man halt sagt, ich habe so viel Komplexität und ich habe so eine schiere Anzahl von möglichen Offern, die ich ausgeben kann. Welches ist das für mich Beste? Wie kann ich den besten Netback errechnen, ohne dabei eine exorbitant hohe Anzahl von Excel-Tabellen herauszufinden oder mir mehrere Interns einzustellen, die einfach wirklich nur den ganzen Tag Admin-Arbeit machen. Und das ist so der Kern, den wir aufgebaut haben. Von da aus geht es natürlich weiter, vor allem im europäischen Raum. Wir haben diesen Supply Chain Act bzw. Lieferkettengesetz, ein schrecklicher Name, der es mir immer noch schwerfällt auszusprechen. Und genau, da ist es halt so, dass da halt wirklich viel administrative Arbeit auf einen zukommt, die halt auch nachhaltig einfach reduziert wird, weil wirklich viel Arbeit weggenommen wird. Und dann gibt es zwei weitere Punkte noch. Das eine, wir bewegen uns immer mehr in eine CO2-Minderung hinein. Das spricht von grüner Industrie, wo es halt wirklich dahin geht, das Angebot nicht nur preislich auszuwählen, sondern auch vom CO2-Fußabdruck auszuwählen, der halt dabei verursacht wird. Und der letzte Punkt, der natürlich auch noch dabei ist, der digitalisiert wird, ist der Onboarding-Prozess eines neuen Lieferanten, eines neuen Kunden, sehr lange dauern kann. Das heißt, bis zu 2 Jahren im Zweifelsfall. Und dabei gibt es immer sehr viele Formulare, die ausgeführt werden müssen, hinhergeschickt werden müssen, die abgedatet werden müssen. Das können DIN-Normen sein, das können ISO-Zertifikate sein. Das können jede Menge unterschiedliche Fragebögen sein. Und das ist auch etwas, wo wir sehr viel Zeit einsparen können, weil wir das alles vom Lieferanten bereits zentralisiert in einem Ort in der Plattform vorliegen haben.
Jetzt hast du die Anmerkung gemacht, dass euer Geschäftsmodell sich auch schon so ein bisschen entwickelt hat im Laufe der Zeit. Mich würde mal interessieren, ihr seid ja ein klassisches Startup. Was sind so die Herausforderungen, wenn man so ein Business quasi von null auf anzieht? Wie ist da das Gefühl, wenn man in so einer Umgebung arbeitet? Ist die so brutal schnell, wie man das immer liest? Oder ist das handelbar? Oder ist das Chaos-Management? Das würde mich mal so persönlich interessieren. Wie ist so der Vibe in so einem ganz jungen Unternehmen?
Das ist eine schöne Frage. Das ist wahrscheinlich sehr konträr zu dem, was wir sehen in der Industrie. Es ist durchaus was schnelllebiger. Wobei ich glaube, sagen zu können, wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter auch und auch sehr gute Gründer. Die haben bei BCG selbst gearbeitet in Metals and Mining Projects, die halt wirklich dort hingegangen sind und diese Supply Chain Projekte strukturiert haben und halt wirklich viel Industrieexpertise mitbringen und weiterhin dann halt im Bergbaukonzern gearbeitet haben und dort den gesamten Vertrieb umstrukturiert haben. Haben sich dann dort kennengelernt und haben halt dieses Consulting-Business-like, haben das wirklich mitgebracht. Und wir haben viele mit einem Consulting-Background aus entsprechender Industrie. Und wir haben auch viele, die aus der Metallurgie kommen. Und ich muss sagen, ich habe für sehr große Softwareunternehmen, wie bereits erwähnt, Salesforce beispielsweise gearbeitet, die mit Sicherheit das ein oder andere noch lernen könnten im Sinne von Struktur und auch Zielsetzung, wo ich wirklich sehr, sehr happy bin, hier zu sein, wirklich viel sehr positive Entwicklungen sehe. Natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Herausforderungen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen großen Kunden, der braucht jetzt nochmal ein spezielles Feature, damit wir einen Vertrag mit dem abschließen können und die wirklich auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können, was Digitalisierung anbetrifft. Einfaches Beispiel, was halt sehr wichtig gewesen ist, sind so Multi-Element oder auch Bundle-Listings, was relativ schwierig ist, das herzustellen, wo man aber dann sehr viel Arbeit von Einkäufer abnehmen kann, dass die halt mehrere Inquiries gleichzeitig ausschreiben können. Das denkt man sich, als man nicht aus dem Softwarebereich kommt, das ist relativ einfach. Ist allerdings deutlich komplexer, als man sich das wahrscheinlich vorstellen kann, weil es halt sehr viel Verknüpfungen dabei gibt, um es halt vergleichbar zu machen. Und das sind halt so Momente, wo es dann doch sehr schnell wird, schnelllebig wird oder halt auch mal ein sehr später Abend werden kann dabei. Und das ist im Vertrieb natürlich genauso. Das ist ja das, wo ich drin tätig bin. Wir haben halt Kunden, die weltweit ansässig sind. Insofern kann man halt wirklich von, wenn man möchte, morgens in aller Früh bis tief in die Nacht hinein mit irgendwelchen Calls unterwegs sein. Was natürlich auch sehr schön ist, weil es sehr vielseitig ist natürlich. Also persönlich, es ist eine sehr hochenergetische Environment und wird viel gefordert, man muss viel leisten. Aber das ist auch was, was mir wirklich gut gefällt, wo ich mich sehr wohl bei fühle.
Jetzt ist das doch eigentlich eine Geschichte, wenn ihr diese Abläufe digitalisiert, das macht ja ein Programmierer, ein Softwareentwickler. Sind das die Jungs und Mädchen, die dann auch direkt mit dem Kunden sprechen oder geht das dann über, sprichst du mit deinen Entwicklern? Weil ich stelle mir immer vor, idealerweise wäre ja eigentlich schon der Entwickler so ein bisschen der Spezialist in dieser Branche, der dann auch so ein bisschen weiß, was der Kunde braucht. Oder läuft das dann so über die stufenweise Kommunikation?
Die ehrliche Antwort ist, es ist gemischt. Also es gibt Unternehmen, die viel selbst versucht haben zu bauen und leider sehr mäßigen Erfolg nur hatten und viele Millionen Euro in den Sand gesetzt haben dadurch. Und was bei uns Best Practice ist, es geht wirklich dorthin, dass wir alle sehr Hand in Hand zusammenarbeiten. Das ist auch eine wirkliche Stärke unserer Größe. Und wir haben einen sehr guten CTO, also Chief Technical Officer. Und die Idee dahinter ist immer zu verstehen, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen möchten? haben dann ein Product-Team und ein Design-Team, die zusammen sich Lösungsvorschläge überlegen, wie man was entsprechend lösen könnte und geben das dann weiter an die Entwickler selber. Wobei dann das Ganze iterativ passiert und das ist das Schöne, weil wir sehr verzahnt sind miteinander. Wir haben dann unser Customer Success Team, das in Closed Loop arbeitet mit den Kunden, dass das halt wirklich eng für die Kunden bereitgestellt wird, dass es halt wirklich auch den Nagel auf den Kopf trifft, wie man so schön sagt. Und wir haben dann einen Call zusammen mit Product und mit dem Customer Success Team, die wirklich dann unsere Kunden interviewen, den entsprechend Modelle vorstellen und halt auch sehr viel Feedback einholen. Was wir halt machen, ist wirklich sehr spezifisch und ausschließlich für die Mining and Metals Industry das Ganze zu entwickeln. Das heißt, was wir machen, sind ausschließlich direkte Einkäufe und darin sind wir auch ausgezeichnet gut.
Jetzt ist, glaube ich, die größte Herausforderung, wenn man so ein Startup gründet am Anfang, dass man wirklich einen Businessplan hat und vor allen Dingen auch so eine Zeitachse, weil darauf stellt man ja quasi dann auch seine ganze Finanzierung ab. Gehe ich da richtig in der Annahme, dass am Anfang das Schwierigste ist, so den Pitch zu machen, quasi sein eigenes Produkt, seine eigene Idee Investoren vorzustellen, um diese Anschubfinanzierung zu bekommen? Und wer ist das dann? Sind das die klassischen Banken, die da investieren? Oder habt ihr da so spezielle Business Angels, die euch da quasi begleiten auf dem Weg?
Ich habe letztens einen Podcast dazu gehört und würde ganz gerne ein Zitat davon bringen. Das erste sind die drei Fs, sprich Family, Friends and Fools, die investieren, um halt erstmal ein Produkt aus dem Boden starten zu können.
Das ist sehr schön.
Aber das ist halt auch endlich das Geld natürlich. Und Softwareentwicklung kostet nun mal viel Geld. Und was wir dann gemacht haben, wir haben eine Series A geraced und wir haben halt dort VC-Money bekommen. Da war uns halt sehr wichtig, dass es da keinen keinen Interessenkonflikt gibt, weil wir natürlich keinen haben möchten, der irgendwie selbst handelt und halt dann davon quasi einen Benefit ziehen könnte, dass wir halt neutral bleiben und wirklich nur die Infrastruktur bereitstellen für unsere Kunden. Und das sind, also lange Rede, kurzer Sinn, es sind VCs, die halt reinkommen und halt investieren, denen man eine Idee halt darstellen kann. Je nachdem, wie viel Geld geraced werden soll, beziehungsweise wie weit vorangeschritten man ist als Startup, gibt es halt unterschiedliche VCs, die halt dafür entsprechendes Geld zur Verfügung stellen.
Gibt es da auch öffentliche Förderung?
Ja, mit Sicherheit. Also es gibt immer wieder Projekte von EU und auch deutsche Projekte, wo es halt heißt, wir müssen digitalisieren, möchten was im Bereich Nachhaltigkeit machen, beziehungsweise für die Rohstoffsicherheit. Das war ja neulich von der Deutschen Agentur für Rohstoffe, Deutsche Rohstoffagentur, so rum heißt es, dass halt ein Stockpile gehalten werden soll im Land und da gibt es auch gewisse Töpfe immer wieder irgendwo. Da bin ich aber nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich weiß, dass es da Gelder gibt. Wo genau die herkommen oder wie genau die ausschauen, müsste ich selbst nochmal nachfragen.
Ja, die weltberühmte Rohstoffstrategie für Deutschland. Wenn ich da eine ganz persönliche Meinung dazu einmal kundtun darf, was für ein Schwachsinn. Aber okay, das ist so da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln, wenn man in der Industrie arbeitet, weil da weiß man gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Und bei den Mengen, die deutsche Industrie im Moment braucht und hoffentlich in der Zukunft auch noch brauchen wird, muss man über strategische Stockpiles von irgendwelchen Rohstoffen gar nicht mehr nachdenken. Dieses Thema, das habe ich ja schon oft in meinem Podcast angesprochen. Dieses Thema, das wurde schon Anfang des letzten Jahrtausends versemmelt, als die Preussag zur TUI wurde und man die Metallgesellschaft abgewickelt hat und viele, viele andere kleine Beispiele. Der Zug ist abgefahren. Aber gut, die staatlichen Agenturen, die müssen ja auch noch eine Aufgabe haben, ein paar Papers produzieren und nicht nur auf irgendwelchen Kongressen sitzen und Vorträge halten. Wir haben ja über die Finanzierung gesprochen, habt ihr dann auch so eine Timeline, wo ihr sagt, okay, bis zu diesem Punkt müssen wir quasi anfangen, Geld zu verdienen, oder habt ihr eine Exit-Strategie, wo man das Ding dann quasi an die Börse bringen kann oder sich irgendwie verkauft? Oder seid ihr entschlossen, das erstmal so weit zu entwickeln, koste es, was es wolle? Ketzerische Frage.
Sehr gute Frage. die ehrliche Antwort dazu ist wahrscheinlich ein bisschen overhalb meines Paygrades. Die Idee ist halt wirklich, dass wir einen nachhaltigen Einschlag haben möchten in der Industrie. Also nicht Einschlag, sondern natürlich Impact, wie man so schön auf Deutsch sagt, einen Impact haben möchten in der Industrie. Und was wir halt wirklich vorhaben, ist wirklich in erster Linie die Industrie zu digitalisieren und das Ganze natürlich auch zu monetarisieren, das Ganze halt nachhaltig auch laufen lassen zu können, nicht ausschließlich abhängig zu sein von Investorengeldern. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg zu. Was wir machen werden, wahrscheinlich, ist nochmal eine Series B zu raisen, einfach um den Wachstum von uns noch weiter beschleunigen zu können. Das heißt, wir möchten halt nicht nur einen organischen Growth haben, sondern Investment-Driven Growth. Und ob es eine Exit-Strategie irgendwann geben wird, persönliche Meinung, kann ich mir vorstellen, dass man halt in die Börse geht mit einem IPO. Allerdings ist das meine eigene Wunschhoffnung. Das wäre natürlich super spannend, weil so ein IPO ist schon ein cooles Erlebnis, was man halt nicht so oft mitmacht. Zweifelsfrei gar nicht im Leben. Und gibt immer viel Grund zur Freude dabei. Und das wäre natürlich was sehr Schönes, wo häufig auch der Access zu Geld noch mehr erleichtert wird und halt auch nochmal Vertrauen Unternehmen geschenkt wird und halt auch nochmal ein bisschen mehr mediale Reichweite dazukommt. Und das ist, glaube ich, auch was, dieses Thema Vertrauen, das ist so mit das Wichtigste, was wir in der Industrie haben. Das ist was mir aufgefallen ist, dass es bei uns in der Industrie deutlich, deutlich stärker als in allen anderen Industrien, von denen ich auch nur am leichtesten gehört habe oder dabei mitgemacht habe. Und da ist es wirklich so, dass diese Beziehungen, die man hat und diese Relationships ausschlaggebend sind, dass man halt wirklich dieses Vertrauen aufbauen kann und halt dann auch zusammen Business machen kann.
Ja, meine Rede. My word is my bond. Das war immer das Metallhändler-Credo, obwohl ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Ich muss dann doch feststellen, dass mittlerweile die Prozesse in den Unternehmen, gerade in den großen Unternehmen, also in den Aktiengesellschaften oder in den Konzernen, in Konzernstrukturen doch mittlerweile so sind, dass diese hemdsärmliche Art, Geschäfte zu machen, wie wir das früher gewohnt waren, dann doch oft nicht mehr so gerne gesehen wird. Einfach weil, wie du das schon gesagt hast, das ist eine Usance oder eine Eigenheit dieser Branche. Und wenn man jetzt sich in Konzernumfeld bewegt, das können die wahrscheinlich gar nicht wirklich fassen, wie wir teilweise Geschäfte machen. Ich finde es nach wie vor charmant, weil es so ein bisschen so ein Anachronismus ist und dieses Netzwerk dann auch funktioniert. Und ich habe mich dann einer fragt, ja, wie macht der das denn? Da sage ich mir, ja gut, ich habe eigentlich 3 Regeln in meinem täglichen Geschäft. Regel Nummer 1, ich mache keine Geschäfte mit Leuten, die ich nicht kenne. Regel Nummer 2, ich mache keine Geschäfte mit Leuten, die ich nicht kenne. Regel Nummer 3, Regel Nummer 2. Und das eben dieses Vertrauen, bis man jemanden kennt, das ist natürlich dann essentiell. Und ich glaube tatsächlich, dass, wenn dir das aufgefallen ist, freut es mich. Das ist wirklich mit das Schönste an dieser Branche, dass man eben Geschäfte mit Millionenwerten macht, und die sind abgewickelt und das Geld ist geflossen und der Papierkram, der kommt dann vielleicht irgendwann später. Also um es salopp zu sagen, natürlich werden dann schon Verträge und Rechnungen und alles ausgetauscht. Ne? Aber der Handschlag oder das gesprochene Wort, das ist noch in vielen, vielen Fällen die Regel. Ne? Digitalisierung, das große Thema, Prozesse zu digitalisieren, Abläufe zu digitalisieren. Was ist dein Eindruck generell als jetzt mal aus der deutschen Brille gesehen? Wo stehen wir da insgesamt?
Jetzt muss ich erstmal meine Brillen austauschen auf Deutsch, wo wir da stehen. Wenn ich ehrlich bin, es gibt ja diese German Angst, nennt sich das Ganze im Englischen, dass wir ein bisschen reluctant to change sind, dass wir so ein bisschen erstmal abwägen, was passiert, was gibt es. Und wenn ich das im internationalen Vergleich mir anschaue, sind wir genau dort. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann, wirklich viele tolle Sachen auch im Digitalisierungsbereich. Da ist im Software, vor allem im Softwarebereich, noch viel Möglichkeit, die man hinterher aufholen kann. Also da ist wirklich unfassbar viel Potenzial noch. Und es ist halt wirklich dieses, wir müssen erstmal abwarten, was die anderen machen, gemischt mit, wir machen das seit 30 Jahren genau so, warum sollten wir jetzt was ändern? Und da ist natürlich auch ein Punkt dabei. Es sind gut laufende Unternehmen wirklich, die toll über die Jahre hinweg fantastische Ergebnisse hervorgebracht haben. Wenn man dann dorthin kommt als Neuer, muss man sich erstmal ein Standing aufbauen. Und in Deutschland vor allem ist immer so ein bisschen dieses Mindset, das ist neu, nee, das gucke ich mir erstmal an, das ist nichts für mich. Und wenn man aus dem Amerikanischen kommt, das ist neu, ach cool, zeig mal, was hast du denn da? Das ist halt ein ganz großer Unterschied. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir sind am Anfang, wir sind wirklich ganz, ganz, ganz weit am Anfang noch.
Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Metallindustrie als ja wirklich die konservativste Industrie überhaupt, dass wir da vielleicht noch viel mehr am Anfang stehen als in anderen Bereichen. Liegt das auch daran, dass die Mitarbeiter in den Unternehmen das eigentlich auch gar nicht können, mit diesen neuen Instrumenten so geschmeidig umzugehen, wie das jetzt ein junger Mensch kann, der quasi mit dem iPad in der Hand auf die Welt kommt und mit 6 Jahren sein iPhone bedienen kann. Liegt das daran, dass die Boomer, so wie ich jetzt auch einer bin, dass wir da ein bisschen abgehangen sind technisch, oder kann man das noch heilen?
Ich glaube, das kann teilweise ein Grund sein, ja. Ich glaube aber, dass das eher seltener ist. Ich denke, was es häufig ist, dass man diesen eingetretenen Pfaden halt wirklich läuft und die Vorstellungskraft da verfehlt. Dass man wirklich sehr, sehr gut darin wird, in dem, was man tut und auch die Prozesse, die man hat, wirklich optimiert und verfeinert und extrem gut verbessert. Und dadurch verliert man so ein bisschen das Gefühl, was noch draußen sein könnte. Es gab mal, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Warren Buffett war, Harrison Ford, der irgendwie mal gesagt hat, ich kann nicht den ganzen Tag arbeiten, habe ich keine Zeit, Geld zu verdienen. Dass man sagt, ich muss irgendwo auch mal rauszoomen und schauen, was gibt's noch für Möglichkeiten, dass man wirklich innovativ hingeht und einfach dieses Outside-the-Box-Denken hat. Und in Deutschland ist halt eine sehr ingenieurs-kunstgetriebene Gesellschaft, wo es wirklich hingeht, wie kann ich den Prozess, den ich bereits habe, noch weiter verfeinern mit bestehenden Mitteln. Das heißt, ich appliziere einfach die Methoden, die ich bereits kenne, um das noch weiter zu verbessern. Und das wirklich dieses Rauszoomen und was komplett anderes sich nochmal auszudenken, das ist, glaube ich, mehr das, wo es in Richtung Change Management geht, wo es ein bisschen schwieriger wird. Und das ist, glaube ich, das größere Problem, als zu sagen, wir haben eine Bevölkerung beziehungsweise eine arbeitende Bevölkerung, die in Anführungszeichen zu alt ist oder nicht digital native enough ist.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Wir sind also keine disruptive Gesellschaft. Wir denken nicht so sehr First Principle, sondern wir versuchen Dinge, die bereits da sind, noch besser zu machen und quasi linear weiter zu bewegen. So einen Verbrenner, einen Ottomotor noch effizienter zu machen und die letzte Nachkommastelle im Verbrauch rauszuquetschen, während andere Leute Elektroautos bauen. So, um es mal salopp zu sagen. Okay, ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Kann ich nachvollziehen. Jetzt liest man ja im Zuge von Digitalisierung, gibt es ja dann immer gleich auch das nächste Schlagwort künstliche Intelligenz. Und meine Frage ist in diesem Zusammenhang, wenn man jetzt so ein digitales Geschäftsmodell hat, könnt ihr euch vorstellen, dass man das um KI erweitert quasi, dass man da was einbaut, um quasi diese immer wiederkehrenden Abläufe im Einkauf, in der Rechnungskontrolle, im Wareneingang, wo auch immer, dass man die quasi standardisiert und dann an eine KI abgibt. Ist das so ein bisschen die Zukunft in diesem Bereich?
Auf jeden Fall. Das ist ein brandaktuelles Thema. Das ist noch viel, viel wichtiger, als Blockchain damals gehypt wurde, mit KI wirklich hinzugehen und diese repetitiven Vorgänge zu machen. Das ist was, was wirklich, wirklich wichtig ist und noch viel wichtiger sein wird. Ultimativ will man sich das Leben vereinfachen und effizienter gestalten und mehr Geld verdienen im Unternehmen. Und dafür ist KI halt hervorragend geeignet. Zum Beispiel was, wo wir gerade dran arbeiten. Wenn du überlegst, du bekommst eine Anfrage rein für Material oder du schickst, weil du was kaufen möchtest, eine Anfrage raus. Das ist normalerweise eine SMS, eine WhatsApp, eine E-Mail. Das sind unstrukturierte Daten. Und wir arbeiten gerade daran, diese unstrukturierten Daten zu erfassen und zu strukturieren. Wir nennen das dann Text-to-Plattform, weil das immer wieder vorkommt. Das heißt, statt das alles individuell abzutippen, in ein gewisses Format zu bringen, hast du das dann direkt in der Plattform und kannst direkt damit arbeiten und sparst dir diese 5-6 Minuten, die du sonst abtippern müsstest. Und hast das Ganze halt auch vollständig. Das ist eine Sache, in der wir selbst arbeiten. Und dann gibt es noch weitere Sachen, die wir überlegen, mit zu integrieren. Zum Beispiel beim Schrotteinkauf wird immer wichtiger bei uns in der Industrie. Da gibt es 2 Dinge dazu. Das eine ist natürlich Rezepturen. Das heißt, ich muss jetzt eine gewisse Legierung herstellen. Was für ein Schrott passt am besten dazu? Wie mische ich meine Materialien am besten dazu? Das ist zum Beispiel was wirklich spannend wäre, anstatt von wirklich großem Number Crunching, dass du halt hingehst und das einfach auf Knopfdruck recht parat hast. Ein anderes Thema ist natürlich diese Schrott-Recognition. Das heißt, du hast so eine optische Erfassung von angelieferten Schrotten und kannst dir direkt einordnen. Siehst dann zum Beispiel, ist da noch eine Batterie mit dabei, mein Schrotten in der Black Mass, oder ist da noch ein Gaskanister irgendwo dazwischen oder ist das stark verunreinigt, ist es zu nass, dass du halt da direkt sehen kannst, hey, da muss ich aufpassen auf so Sicherheitsaspekten, aber auch als kommerziellen Aspekten, dass natürlich dann nicht überbezahlt wird oder natürlich Explosionsgefahr mit Batterien und Gaskanistern super hoch, dass man das halt verbessert. Und ein weiterer Punkt, das ist mir letzte Woche sehr klar geworden, da habe ich mich mit einigen größeren Händlern auch unterhalten. Es werden unfassbar viele Daten generiert und es wird häufig eingekauft und an anderen Stellen auch verkauft. Das sind dann Daten, die liegen irgendwo im ERP vor, dass Material vorhanden ist. Und die Idee dort ist halt, das Ganze automatisch zu matchen, dass man halt das automatisch beste Angebot für das Unternehmen selbst heraussucht. Vor allem, wenn man jetzt einen großen Konzern hat, der sowohl einkauft als auch verkauft, ist das halt super spannend, hingehen zu können und sagen, hey, ich habe jetzt jemanden in Brasilien, der hat Material, was mein Kunde in Indien gebrauchen könnte. Ich selbst sitze aber gerade auf Material, das in Rotterdam vorhanden ist, und suchen Kunden dafür, der zum Beispiel in Indonesien sein könnte. Komplexität zu bewältigen wird in der Zukunft noch schwieriger werden, weil es einfach noch komplexere Supply Chains geben wird. Und das ist halt auch wieder etwas, wo man das Ganze vereinfachen kann durch Software oder halt auch in einem zweiten Schritt durch entsprechend künstliche Intelligenz, die einem dabei unterstützend zur Seite steht.
Ja, ich glaube, dass vor allen Dingen im Schrottbereich oder der gesamte Recyclingbereich, um es mal ein bisschen schöner auszudrücken, dass das unfassbar wichtig werden wird in den nächsten Jahren, gerade in Deutschland und in Europa. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Primärmetalle, also die Metalle, die im Boden sind, in der Mine sind, dass die A, heiß begehrt sind und großer Wettbewerb herrscht und B, die wahrscheinlich in der Summe auch gar nicht ausreichen werden, wie wir sie benötigen, um eben all das zu machen, was wir vorhaben, und dass deswegen Recycling ein unfassbar wichtiger Bereich sein wird in den nächsten Jahren. Und das sieht man ja auch, wenn man jetzt mal gerade in unserer Branche, in der Kupferwelt, sich anschaut, wo denn da gerade die Firmen investieren, dann ist es nämlich genau in diesem Bereich. Also eine neue Mine zu bauen oder Greenfield-Projekt irgendwo umzusetzen, das dauert 10 Jahre, wenn man Glück hat und es in einer guten Jurisdiktion liegt. Wenn man Pech hat, geht es nie an den Staat. Das ist unglaublich schwer mittlerweile, aber wir brauchen diese Einheiten, dieses Metall, und Recycling ist ja eigentlich der logische Weg. Ne? Und da glaube ich, wenn man sich in dem Bereich bewegt, auch mit der Digitalisierung, ist man so schnell nicht ohne Arbeit in den nächsten Jahren.
Da gab es ja neulich in Panama, ich glaube mit FQM war das, wo diese 2 Milliarden, glaube ich, investiert wurden und dann die Genehmigung doch nicht kam und zurückgezogen wurde, natürlich auch ein Riesenrisiko beherrscht. Und was Recycling anbetrifft, absolut, es wird ein wachsender Markt sein, mit Sicherheit, und auch deutlich mehr Player und lukrativer sich darstellen. Was du wahrscheinlich haben wirst, das ist das, was auf den ganzen Konferenzen immer wieder angedeutet wird, dass es dahin gehen wird, dass man Sachen nicht mehr kaufen kann, in der Rohstoffe, sondern in Anführungszeichen nur mieten kann. Dass es halt Rückführprogramme gibt, zum Beispiel wenn du ein Auto hast, das jetzt 10, 15 Jahre alt ist, dass du es zurückbringen musst, um es zu verschrotten, um ein neues Auto produzieren zu können, um halt die Rohstoffe bereitstellen zu können und halt einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck dabei zu erzeugen. Das wird mit Sicherheit auch noch weiter ausgerollt werden, vielleicht erst in 30 Jahren auf sowas wie einen Kühlschrank. Aber das wird mit Sicherheit auch noch kommen, wenn wir weiter in die Richtung gehen möchten, dass wir sagen, wir möchten CO2 um jeden Preis verringern. Wir möchten um jeden Preis weiter elektrifizieren. Und dann brauchen wir natürlich Unternehmen wie euch, die jede Menge Draht und Spulen herstellen können, um halt Elektromagnete und entsprechende Bauteile erzeugen zu können, aber auch die gesamte Verdrahtung für die ganzen Komponenten halt bauen zu können. Und das wird, glaube ich, nochmal sehr spannend werden. Das ist aber noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Vom Bauchgefühl sind das bestimmt nochmal 25, 30 Jahre in der Zukunft, bis es dorthin kommt.
Wenn man jetzt mal guckt auf E-Mobility, auf E-Autos, dann ist der Anreiz, diese Autos wieder in den eigenen Kreislauf zurückzunehmen oder zumindest eine Hand auf den Rohstoffen zu haben, ja sehr, sehr hoch, weil der Metallanteil in diesen Autos ja um ein Vielfaches höher ist als bei einem normalen Verbrenner. Ich denke jetzt nur mal an die Batterie, was da alles drin ist. Aber nicht nur die Batterie, sondern auch der Elektromotor an sich hat natürlich viel mehr Kupfer und viel mehr Stahl und andere Dinge, die so in einem herkömmlichen Verbrenner eben nicht drin waren. Und deswegen glaube ich, ist es ein großes Interesse der OEMs auch, diesen Kreislauf irgendwie so gut wie möglich von vornherein zu schließen, damit diese Rohstoffe, die sie ja im ersten Schritt teuer bezahlt haben, nicht irgendwo dann exportiert werden. Deswegen auch da weiß ich, werden schon deutlich Kapazitäten jetzt aufgebaut, auch gerade was Batterierecycling angeht. Aber die werden jetzt natürlich alle so ein bisschen ein kleines Timing-Problem laufen, weil wenn die jetzt hochfahren und dann eben die Neuwagen nicht so verkauft werden wie prognostiziert, dann kommt natürlich auch nicht so schnell das Recyclingmaterial in den Kreislauf. Ne? Und deswegen hoffe ich, dass die alle genug Luft haben, um durchzuhalten, weil bei solchen Investitionen ist, wie bei vielen Dingen, das Timing sehr, sehr wichtig. Ne? Also dann sind wir uns einig, dass die KI in der Metallindustrie, in der Abwicklung und die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen werden, ein echter Gamechanger ist in den nächsten Jahren.
Definitiv, da gehe ich stark von aus.
Will ich nochmal den Bogen zurückschlagen. Ihr seid eine Plattform, oder ihr habt seid gestartet als Handelsplattform und die gibt's ja tatsächlich auch noch und die gibt's in, ich sag mal, in zwei Ausführungen. Es gibt eine Handelsplattform, die sind quasi neutral, die bringen Käufer und Verkäufer zusammen. Da hast du schon gesagt, okay, wenn die sich einmal kennen, brauchen sie ja eigentlich die Plattform nicht mehr. Und dann gibt's die zweite Variante, wo die Handelsplattform quasi auch gleichzeitig die Counterparty ist. Habt ihr das auch noch im Hinterkopf, dass ihr quasi als Counterparty selber auftreten könnt, also quasi diese Metalle selber kauft und verkauft? Oder sagt ihr, nee, wir haben uns jetzt für dieses Geschäftsmodell entschieden und da geben wir die Ressourcen rein?
Persönlich finde ich den Rohstoffhandel unfassbar spannend, wenn ich ehrlich bin. Absolut. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich lange überlegt, warum machen wir das eigentlich nicht genauso. Dieses zweite Modell, was du gesagt hattest, dass wir jetzt selber als Counterparty auftreten, Material einkaufen bzw. auch verkaufen. Die Sache ist, das wäre ein Interessenkonflikt für uns. Wir haben wirklich extrem sensible Daten, die unsere Kunden uns anvertrauen. Und die sollten auch genau so behandelt werden. Das sind deren Daten und da wollen wir nicht drauf zugreifen. Wenn wir jetzt sehen, hey, Arubis verkauft jetzt Kupferkathoden, einfach als ganz simples Beispiel. Und ich sehe jemand anders, der möchte Kupferkathoden jetzt einkaufen. Dann reinzuspringen, zu sagen, klar, machen wir. Dann würden wir im Endeffekt für beide Parteien nicht ein besseres Angebot ermöglichen, weil wir als Zwischenhändler mit drin wären. Anstatt dessen wäre es für uns viel schöner, die beiden Parteien zusammenzubringen, weil dann haben wir einen längeren Mehrwert dadurch und eine längere Daseinsberechtigung als Plattform selber. Das ist so ein bisschen dieser langfristige Gedanke, den wir halt auch mit dabei haben, dass wir hier sind, eine Industrie zu digitalisieren, lange da sein möchten und auch eine sehr große Firma sein möchten. Und das geht halt nur dann, wenn man wirklich viel Vertrauen gewinnt, geschenkt bekommt und das halt auch wirklich wertschätzen kann.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe da auch schon lange drüber nachgedacht, weil, wie gesagt, ich bin ja so von meiner DNA her eigentlich der typische Metallhändler. Und wenn ich dann über das Geschäft nachdenke, wie wir es im Moment betreiben, wie wir Metall verkaufen an unsere Kunden, wie wir es einkaufen, dann sind das teilweise standardisierte Abläufe. Aber im Vertrieb ist es durchaus sehr, sehr komplex, weil jeder Kunde eben andere Bedürfnisse hat, anders seinen Metallpreis einfach anders an der Startlinie steht. Und ich habe da auch immer drüber nachgedacht, wie könnte man das alles unter einen Hut bringen, quasi so eine Plattform bauen, wo die Kunden statt 5 Händler anzurufen, so einen Click-Trade machen können. Ne? Und zwar im physischen Bereich. An der LME gibt es das ja schon. Ne? Die London Metal Exchange, die hat so ein Order-Routing-System aufgesetzt, das ist schon wirklich deutlich einige Jahre alt. Und es gibt dann auch Broker, die wirklich ganz, ganz mächtige Plattformen gebaut haben. Aber man kann eben dann immer auf dieser Plattform nur mit diesem einen speziellen Broker handeln und nicht mit allen. Man hat nicht so ein Dark Pool bei Aktien, wo man quasi seinen Bid reinstellt und dann kriegt man den quasi der das beste Angebot macht, der kriegt den Phil. Da habe ich schon oft drüber nachgedacht, das wäre doch irgendwie sowas total Reizvolles und ein mächtiges Ding zu bauen, wo man einfach nur reingeht und sagt, so jetzt ist hier Aluminium und Kupfer und ich brauche so und so viel an dem und dem Ort in der und der Qualität und dann ist da sofort ein liquider Markt, wo ich einfach nur klicken kann.
Spannender Gedanke. Machen wir in gewissen Teilen auch so, allerdings nur für deine eigenen Kunden, weil du halt wie dieses Counterparty Onboarding halt hast. Ich mache kein Business mit Menschen, Parteien, die ich nicht kenne, um dich mal zu zitieren dabei. Das ist was super gut funktioniert, was zum Beispiel im Lithiumbereich jetzt zu bleiben, von den Batterien her, Albemarle als größter Bergbaukonzern für Lithium gemacht hat mit Metalsub für eine Price Discovery, um einfach zu sehen, was im Preis existiert eigentlich. Die hatten nämlich einen Indexpreis für Lithium gehabt, der nicht die Realität wiedergespiegelt hat. Und die machen Online-Auktionen über Metalsub. Das ist da so ein bisschen aus der Price-Discovery-Brille zu sehen und halt dort entstanden. Was es aber natürlich gibt, ist die Möglichkeit zu verhandeln, je nachdem. Du sagst ja nicht, ich verkaufe jetzt LME plus 150 als Beispiel, sondern du willst ja besten Preis haben, vor allem in so Spot-Deals. Das kann ja sein, dass einer genau jetzt Material hier im Hafen von Dar es Salaam braucht oder sowas. Und dann muss das Material halt auch dorthin geschifft werden. Und dann sind halt da wieder viele kleine Zahnrädchen, die sich bewegen können. Was sind die Payment Terms? Muss ich da upfront was zahlen? Habe ich 30 Tage Zahlungsziel? Habe ich 60 Tage Zahlungsziel? Was ist meine Quotational Period? Wie setzt sich der Preis zusammen? Was für Material habe ich? Was ist der Shape? Was ist die Chemie davon? Was sind meine Incoterms? Wer zahlt die Versicherung? Ist das DDP? Ist es FOB? Ist es CFA? Und da ist halt viel Handlungsspielraum für Verhandlungen. Und genau dafür haben wir halt die Software entwickelt. Das ist halt genau das, was du bei Metalsub machen kannst. Es ist halt als Markt einfach nicht so liquide wie zum Beispiel jetzt der New York Stock Exchange, wo du halt wirklich Papiergelder handelst oder Derivate, sondern du hast halt immer physischen Handel, wo du wirklich Material von einem Ort zum anderen Ort bringen möchtest. Und da ist halt noch eine ganze Menge dazwischen, die halt noch mit reinkommt. Deswegen das nicht so ganz trivial ist, das herzubauen, weil einfach die Liquidität, wie gesagt, einfach nicht existiert.
Ja, und die Komplexität ist einfach auch unfassbar viel größer als bei einem Standard Plain Vanilla LME-Kontrakt, ne? Der ja in seiner physischen Form und in seiner chemischen Form und überall auch gewichtsmäßig im Grunde sehr, sehr standardisiert ist, ne? Und der tatsächliche Handel im Prämienmarkt dann letztlich im physischen Markt, der bedingt ja dann auch, dass die Prämie quasi eine Prämie ist, die man bezahlt, damit man das richtige Material zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, am richtigen Ort hat und nicht einmal in Korea oder in Hamburg und ich brauche es aber wo ganz woanders. Das ist natürlich um ein Vielfaches komplexer als reiner Papier- oder Future-Handel. Und ich glaube, das ist auch viel, ist auch so ein bisschen so ein gedanklicher Spagat, den man dann hinbekommen muss, wo man eben die Branche dann auch verstehen muss, um das auch zu wissen, wie das dann tatsächlich in der Realität abläuft. Und da gibt es natürlich auch unglaublich viel verschiedene Rohstoffe. Es gibt ja nicht nur Kupfer und Aluminium, sondern es gibt unfassbar viele Ferrolegierungen, alle möglichen Geschichten, wo es ja dann wirklich in chemische Analysen geht. Und das ist ein ganz anderes Spiel. Ja, alles hochinteressant. Ich finde das ein super spannendes Thema und ich denke auch, dass wir in den nächsten Jahren da Quantensprünge machen werden, einfach aufgrund der Tatsache, dass die KI ja auch immer mächtiger wird und immer besser funktioniert und wir da wirklich große, große Fortschritte sehen werden. Und ich bin gespannt darauf, aber ich hoffe nicht, dass dann irgendwann an meinem Platz ein Computer sitzt, der das alles viel besser machen kann als ich. Das wäre natürlich dann nicht so schön, aber gut, da muss man dann vielleicht auch mit leben.
Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, wenn ich ehrlich bin, weil es halt immer noch viel People-Business ist. Es ist halt wirklich, ich muss meine Gegenpartei kennen, ich muss, wir haben ja heute so ein fancy Words, ne? Neue Customer, Due Diligence Checks, Risikoeinschätzungen und so weiter und so fort. Das sind noch viele weitere Bausteine, die mit dabei sind. Und es ist, seien wir ehrlich, es ist einfach schön, irgendwie wen anzurufen und zu sagen, hey, morgen 2 LKWs wie immer. Und dann stehen die morgen da.
Ja klar, für uns ist das schön, aber vielleicht gibt es in irgendeinem großen Konzern in irgendeinem CFO, der sagt, das ist alles gar nicht mehr so schön und wir können die Leute einsparen, nach Hause schicken und warum sollen wir irgendwie mühsam die Leute ausbilden, lassen wir das doch irgendein Softwareprogramm machen. Ja, vielleicht ist das ja dann die Zukunft. Ja, spannend. Benedikt, die letzte Frage in meinem Podcast. Ich hoffe, du hast keine schlaflosen Nächte darüber verbracht, aber ich werde sie auch dir stellen, wie allen meinen anderen Gästen auch. Der Plan B, was hättest du gemacht, wenn du nicht im Softwarevertrieb oder in der Geologie gelandet wärst?
Jetzt hast du es noch schwieriger gemacht. wenn ich nicht in diesem Rohstoffsektor gelandet wäre, oha, das ist echt eine wirklich schwierige Frage. Ich glaube, ich habe ja in meiner ganzen Studentenzeit Rugby gespielt, unter anderem auch für Deutschland. Und das hat mir unfassbar viel Spaß immer gemacht. Ist nicht so wirklich nachhaltig. So mit Mitte 30 ist man schon echt altes Eisen dabei. Aber ich glaube, das hätte mir wirklich extrem viel Spaß gemacht, auch das als Vollprofi zu machen. Das ist was ich heute immer noch spiele, weil ich immer noch Spaß dran habe. Und kleiner Schmankerl aus meinem privaten Leben. Ich war Samstag hier in Düsseldorf bei einem Training für Rugby League. Und anscheinend haben Tom und Bill Kaulitz sich gefragt, ob Rugby existiert. Und der Trainer Bob Dorton, den ich jetzt auch schon seit über 15 Jahren wahrscheinlich kenne, hat dann ein Video-Statement gemacht, kommt doch einfach gerne mal vorbei, wir spielen nächstes Wochenende. Und also Rugby, fantastische Sportart. Habe ich auch in Australien viel gespielt und wirklich mit Leib und Seele spiele ich es sehr, sehr gerne. Es ist fair, es ist dynamisch, es ist schnell, es ist kameradschaftlich, es ist ein harter Sport, aber auch ein sehr, sehr ehrlicher Sport. Und ich glaube, so von der Physis her auch sehr ausgewogen, dass du halt wirklich schnell laufen können musst und trotzdem dabei ein bisschen Technik haben musst, ein bisschen Kraft haben musst. Auge-Hand-Koordination gehört dazu und definitiv viel Resilienz im mentalen Bereich.
Gibt's deutsche Vollprofis?
In Heidelberg gab es einen Verein, der von Capri-Sonne gesponsert wurde. Aber ich habe jetzt seit fast 10 Jahren nicht mehr in Deutschland gewohnt. Wie der aktuelle Stand da ist, müsste ich selber erstmal nachschauen. Also es gibt ein paar Vollprofis in Deutschland, die halt eingekauft werden aus Fidschi zum Beispiel oder Australien, Neuseeland, die ganzen großen Rugby-Nationen der Südhemisphäre. Und das ist das Schöne im Rugby. Es ist sehr, sehr international, genau wie die Metallindustrie auch. Und das ist so ein kleiner Kulturschock, den ich vielleicht noch ganz gern anbringen möchte. Wenn ich für amerikanische Firmen gearbeitet habe, hat man unfassbar viel Agendapunkte im Bereich Antidiskriminierung, im Bereich, wir müssen jetzt dafür einstehen, diese Fahne wehen und da einen Vortrag zu halten und was auch immer. Und als ich dieses Antidiskriminierungstraining das erste Mal gehört hatte, dann sind mir Sachen aufgefallen, auf die bin ich gedanklich einfach überhaupt nicht gekommen. Das ist einfach so ein Unfug. Zum Beispiel gab es ein Beispiel, wenn jemand stottert, man soll ihn dafür nicht diskriminieren. Das sind so Gedanken, auf die würde ich niemals kommen. Das ist so abstrus. Und ich glaube, das ist schön im Rugby. Es ist total egal, wo du herkommst, wer du bist, wie du ausschaust. Das Einzige, was halt wirklich immer interessant ist dabei, bist du lustig, kann man mit dir Spaß haben, kannst du gut spielen. Das ist auch alles, was zählt. Und der Rest ist halt alles zweitrangig dabei. Und das war halt für mich so ein großer Kulturschock. Und das ist aber auch was ich im Rugby sehr schätze. Das ist einfach so, wo ich mich freuen würde, wenn das mehr verbreitet wäre, dieses Mindset auch ein bisschen populärer, der als Sport ist. Das ist wirklich ein tolles Sportart. Und für deine Zuhörer, die das vielleicht bis hierhin gehört haben und mal sich gefragt haben, was ist Rugby eigentlich? Schaut es euch mal an. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Sportart auch.
Ich habe einen Freund, mit dem ich früher sehr, sehr viel gereist bin. Und der ist Südafrikaner. Und er hat auch Rugby gespielt. Und er sah auch ähnlich wie du. Er sah also auch aus wie ein Rugby-Spieler. Und ich habe irgendwann mal zu ihm gesagt, das ist ja ein lustiger Sport. Würde ich auch gerne mal probieren. Und er hat mich nur angeguckt und er hat gesagt, Michael, you would die on that field. Und da wusste ich, okay, das kann man sich vielleicht ganz gut anschauen, mal als untrainierter Mitteleuropäer, aber das ist schon was ganz Spezielles. Aber wie gesagt, ich habe durch ihn immer wieder das eine oder andere Spiel im Fernsehen angeschaut, wenn die Weltmeisterschaften sind, und das ist schon was Spezielles. Ja, sehr schön. Das war bisher, ich glaube, mit der außergewöhnlichste Plan B, den wir bisher hatten. Also kein Rechtsanwalt oder irgendwie, sondern Rugby-Profi. Ja, Benedikt, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch alles, alles Gute auf eurem Weg. Alle Informationen über Metals Hub packen wir in die Shownotes für die Zuhörer, die sich da ein bisschen mehr dafür interessieren. Wir beide bleiben sicher in Kontakt. Wir werden uns, da bin ich ganz fest von überzeugt, öfter über den Weg laufen. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank, Micha.